Natürlich gibt es auch bei uns Fehler, die sollen nicht passieren, die passieren mitunter. Dafür sind wir aber alle Menschen. Wir machen das dann aber auch transparent. Das passiert nicht häufig, aber unser Anspruch ist schon tatsächlich, die Welt möglichst objektiv abzubilden. Natürlich ist es dann insofern subjektiv, wenn wir bei solchen Galileo Explorern, also wenn wir irgendwo hingehen, keine Ahnung, also ich war jetzt dann da in Kanada mitten im Nowhere, was landschaftlich wahnsinnig toll war, aber das war sowas wie, du musstest erstmal, keine Ahnung, 5 Stunden nochmal von Vancouver irgendwo hinfliegen, von da aus nochmal 6 Stunden über eine Straße fahren, die keine Straße mehr war, dann musst du auf dem Weg dahin 20 umgefallene Bäume durchsägen und wegschleppen und dann bist du irgendwann da und dann sagt der Protagonist, also kurze Sicherheitseinweisung, falls der Grizzly kommt, die es hier gibt, und der euch die große Tatze, also sich groß macht, dann nehmt ihr euer Messer und stecht in die rechte Herzkammer. Und dann wir so, ja klar, that's what you do. Ja, also solche Sachen gibt es da. Und das liebe ich wirklich, ich wiederhole mich, aber das liebe ich an meinem Job, dass du so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge erleben darfst.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Ja, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder bei Hallo, dem Prisma-Promi-Podcast seid. Und ich habe heute, ich habe schon irgendwie einen Gast in meiner Show, aber eigentlich bin ich bei ihm zu Gast. Ich bin zu Gast beim lieben Stefan Gönne hier bei Pro7Sat1. Hallo Stefan.
Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Weshalb bin ich bei dir zu Gast? Ist das Gebäude, wo ihr auch euer Studio habt, wo Galileo gesendet wird?
Unsere Redaktion ist im Nebengebäude und in einem noch anderen Gebäude ist das Studio. Also hier gerade, wir sind gerade in Unterföhring in der Nähe von München. Das hier ist ein modernes Gebäude, in dem ich aber normalerweise nicht bin. Und es wird gerade nebenan ein neuer Campus gebaut, hochmodern.
Deswegen, das habe ich gesehen.
Deswegen mussten wir von Galileo gerade interimsweise sozusagen in ein anderes Studio umziehen. Sind da jetzt erstmal ein bisschen und sind dann hoffentlich bald, toi toi toi, in so einem hochmodernen neuen Studiokomplex.
Aber das ist ja ganz oft so. Im Fernsehen wirkt immer alles super, super, super modern. Mhm. Und in Wahrheit ist das nicht immer so, ne? Da wird auch schon mal so ein bisschen so irgendwo auch gemogelt oder.
Also was, aktuell, wenn ich dich jetzt in unser Galileo-Studio führen würde, würdest du sagen, wo sind wir hier gelandet? Es ist wirklich ein Hinterhof. Es ist absolute Baustelle drumherum und es sieht nicht repräsentativ aus. Mhm. So, aber es ist eine Zwischenlösung, eine Interimslösung. Bald können wir dann euch sozusagen hier ganz exklusiv und luxuriös empfangen in unserem neuen Campus.
Oh, ich freue mich. Mhm. Wir gucken uns das Studio gleich mal an, da bin ich ganz gespannt.
Unbedingt.
Also, Stefan, wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Gespräch, aber du weißt ja und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du durchaus auch schon mal eine Folge unseres Podcasts gehört hast.
Na klar.
Die Gäste stellen sich bei uns in der Regel selbst vor, deswegen bin ich schon ganz gespannt. Wer ist Stefan Gödde?
Ich bin Stefan Gödde. Geboren 75 wie du, wie ich gelesen habe.
Ja, stimmt.
Ja, wir sind fast gleich alt. Du bist ein bisschen älter, siehst jünger aus. Glückwunsch an dich. Irgendwas hast du sehr, sehr richtig gemacht.
Aha, okay, ja, vielen Dank.
Charme-Offensive gleich also, zum Anfang.
Also direkt ein Bonuspunkt fürs Gespräch, gut.
Ja. Ich bin Journalist, ich bin Naturliebhaber, ich bin Buchautor und ich bin Moderator, TV-Moderator bei Galileo, der Wissenssendung in Deutschland, die bereits seit 25 Jahren läuft. Das ist unser großes Galileum, so nennen wir das, am 1. Dezember.
Und der Ayman war damals auch der Moderator der ersten Stunde. Ne?
Genau, ich mache das zusammen mit Ayman Abdalla, der das von Minute 1 macht, vor 25 Jahren. Und Funda van Rooy, meine liebe Kollegin, die ist auch noch da und macht Galileo dann am Wochenende. Also wir sind das Dreier-Team sozusagen vor der Kamera. Aber wir haben natürlich wahnsinnig viele Menschen, die auch noch für Galileo sonst vor der Kamera sind. Unsere Hosts, unsere Reporterinnen und Reporter, die durch die Welt fliegen, die coolsten, spannendsten, abgefahrensten Sachen erleben. Und wir haben natürlich auch gleichzeitig eine riesige Redaktion hier bei uns im Haus. Also es ist das lustigste Erlebnis, was ich jetzt im Zuge von 25 Jahre Galileo hatte, war auch ein Interview.
Frage wollte ich dir später stellen, aber jetzt kannst du es direkt schon beantworten. Ist ja klar, dass man die Frage muss man stellen, was war das lustigste Erlebnis, oder? Aber komm raus damit.
Nee, ein anderes Erlebnis im Interview, meine ich. Mhm. Und da hat mich jemand gefragt, sag mal, Stefan, ganz zu Anfang, weiß Ayman Abdalla wirklich alles? Ich musste sehr lachen. Und das zeigt natürlich, dass wir uns vor der Kamera sozusagen im Glanze sonnen dürfen, dass alle Menschen denken, wir würden alle Beiträge selbst machen und alles selbst recherchieren, was natürlich nicht der Fall ist. Wir dürfen unser Gesicht leihen sozusagen und es ist eine große Freude und Ehre für all die Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion jeden Tag für uns machen mit so viel Leidenschaft, sind tolle Journalistinnen und Journalisten und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich in dieser Redaktion arbeiten darf.
Ja, super schön.
Ein tolles Team.
Sind das die sogenannten Galiletten, von denen du da gerade sprachst?
Entweder Galiletten und oder Galli Heroes, wie wir uns nennen. Also wir haben so eine Hero-Wand bei uns in der Redaktion, wo jeder sozusagen verfremdet als Comicfigur, als Hero. Bei uns an unserer Wall of Fame der Galli Heroes hängt.
Okay, über die Galli Heroes oder Galiletten sprechen wir dann später noch. Okay. Über Galileo auch logischerweise. Mhm. Aber erstmal wollen unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein ganz kleines bisschen privat besser kennenlernen. Mhm. Hast du Lust auf so eine kurze Entweder-Oder-Fragerunde?
Unbedingt, ja.
Machen wir. So, dann fangen wir mal an. Lautes Abenteuer oder lieber Ruhe im Wald?
Ruhe im Wald.
Ja, weshalb?
Der Wald, ich habe es eben gesagt, ich bin Naturliebhaber, ich finde unfassbar viel Ruhe und Frieden in der Natur. Also die schönsten Friedenserlebnisse sozusagen in mir drin sind irgendwie nature-related, haben irgendwas mit der Natur zu tun. Ich glaube schon, das, was in Japan so als Waldbaden gerade als Trend zu uns nach Europa schwappt, was jetzt nicht einfach ein Blödsinn ist, sondern tatsächlich der Wald gibt einem wahnsinnig viel und gibt einem Ruhe und Kraft. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist es gar nicht. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund dafür, dass tatsächlich auch ätherische Öle da unterwegs sind.
Gab es wahrscheinlich mal einen Beitrag bei Galileo, oder?
Und die gut sind für uns und so, also auch rein physiologisch auch. Und deswegen liebe ich den Wald und ich liebe die Natur.
Ja, also geht mir ganz genauso. Mhm. Klasse. Handy immer dabei oder auch mal zu Hause lassen?
Leider immer dabei.
Ja, ne? Geht eigentlich gar nicht mehr anders, ne?
Nee.
Ja, aber Flugmodus ist schon an jetzt, ne, gerade, ne?
Ist an.
Liegt dir auch auf dem Tisch.
Ich hatte mal ein Erlebnis, wo ich beruflich nach Italien musste mit dem Flieger und kam dahin und irgendwie war irgendwas mit meiner Internetverbindung nicht da und du sitzt dann da irgendwo im Zug in Italien und es geht nichts. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, ist das? Ich meine, wir beide sind so aufgewachsen ohne Handy. War noch nicht erfunden.
Genau,
es gab kein Internet, war noch nicht erfunden in der Form.
Gab es nicht.
Und wenn du dann aber auf einmal da bist und du bist vollkommen abgeschnitten, du weißt nicht, wo du bist, wohin du kommst, wen du anrufen kannst, weil du gar nicht anrufen kannst. Und das Erlebnis ist schon irgendwie so strange, dass ich mir denke, für Menschen, die jetzt heutzutage damit aufwachsen, junge Menschen, die es gar nicht mehr anders kennen, wie schräg ist das eigentlich, wenn sie auf einmal offline sind?
Ja, ja, ja. Aber Handy, ja, sagst du wirklich was, da fällt mir gerade die gute alte Telefonzelle ein. Mhm. Ja, kennst du das auch noch?
Weißt du noch eure alte Telefonnummer?
Die allererste, nein, weiß ich nicht. Die Vorwahl weiß ich, okay. Aber die weiß ich nicht.
Okay.
Ich glaube, sie fing mit 5 an oder so. 5, 2, 1, 8, 5 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich dachte, das sind so alte Dinge, die sich so in uns Fossilien eingegraben haben.
Wirklich nicht. Wir hatten zuerst auch zu Hause bei meinen Eltern gar kein Telefon. Mhm. Es hat auch nicht unbedingt jeder immer ein Telefon so gehabt. Deswegen ging man dann halt noch zur Telefonzelle. Mhm. Das war auch in den späten 70ern, Anfang der 80ern.
Immer
oder so,
sehr viel Kleingeld.
Ja, ja, ja. Das war so. Okay, selbst moderieren. Oder Interviewfragen beantworten?
Finde ich beides gut. Interessanterweise zum Thema selbst moderieren habe ich für meine Psyche ein interessantes Erlebnis gehabt, weil wenn ich bei einer, Galileo ist live, abends 19.05 Uhr und wenn ich im Studio stehe, ist das mittlerweile nach so vielen Jahren, ist nicht mehr so, dass sich mein Hals zuschnüren würde vor lauter Aufregung oder dass ich irgendwie Herzklopfen hätte. Das wäre auch ein bisschen doof, wenn man das jeden Tag dann hätte. Ich hatte mal ein Erlebnis, wo Eimann Live-Sendung hatte, es war seine Woche und ich musste hier zurück, musste irgendwas aus der Garderobe holen, was ich vergessen hatte und gehe in die Regie rein und gucke mir sozusagen von der anderen Seite des Schirms zu, wie der Regisseur sagt und wir sind live in 5, 4, 3. In dem Augenblick hat mein Herz so laut gepocht.
Ja.
Ich dachte mir, der arme Eimann, jetzt sind da draußen, was weiß ich, 1,5 Millionen, 2 Millionen Menschen, die mir gerade zugucken und ich fand das furchtbar aufregend von der anderen Seite und das ist mir noch nie passiert, von der anderen Seite. Also wenn ich da stehe, weiß ich, ich habe es in der Hand, ich kann was machen, ich kann was tun.
Mhm.
Jemanden dabei zu beobachten, Eimann in diesem Fall, fand ich wahnsinnig aufregend.
Okay, ja, sprechen wir gleich nochmal drüber.
Schräg, ja.
Finde ich ein sehr, sehr gutes Insight. Aber dazu passt vielleicht ganz gut, alles perfekt planen oder, einfach mal auf sich zukommen lassen.
Auf sich zukommen lassen,
ja.
Definitiv.
Im Privaten, aber im Beruflichen wahrscheinlich dann nicht, ne?
Doch, ach ja, gut, also ich meine, wenn man jetzt von einer Galileo-Sendung spricht, da muss man jetzt ganz ehrlich sein, wir haben Werbezeiten, wir müssen an die Nachrichten, also es muss irgendwie alles schon sekundengenau geplant sein. Also wenn wir jetzt von einer Sendung sprechen, von einer Live-Sendung, Da gibt es bei uns einen Ablaufplan, Open Media nennt sich das, wo alle Beitragslängen sozusagen eingepflegt sind, wo wir auch unsere Moderationstexte einpflegen. Dann kann man einstellen oben Sprecher langsam, mittel, schnell und dann berechnet die KI oder der Computer sozusagen, wie viele Sekunden das sind. Das heißt, so eine Live-Sendung ist schon auf die Sekunde ausgerechnet.
Aha, so funktioniert
das. So funktioniert das bei uns, weil wir natürlich, klar, wenn danach um 20.15 Uhr irgendwie ein Blockbuster läuft, da sollte dann auch möglichst pünktlich beginnen, damit ihr bei der Prisma auch sagen könnt, es beginnt um 20.15 Uhr, nicht um 20.15 Uhr.
Also rufen die Leser bei uns am nächsten Tag an und sagen, das war zu spät oder da war was Falsches drin. Ja, genau. Ja.
Also so läuft das bei uns. Natürlich ist eine Live-Sendung oder eine, das ist schon alles durchgeplant. Für mich privat und was mein Leben betrifft und was sozusagen meine Berufsplanung betrifft oder das, was ich im Leben gemacht habe, da habe ich alles auf mich zukommen lassen. Das Allermeiste. Also ich habe zwar mein Abi gemacht und danach ein Hochschulstudium gemacht, das war schon irgendwie geplant, aber was danach passiert ist, das war eigentlich wirklich alles eher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das war nicht geplant.
Das kann man wirklich nur so sagen, wenn man, ich habe mich ja auf das Gespräch ein bisschen vorbereitet und mir mal so deine Vita angeschaut, einfach mal so auf dich zukommen lassen und dann ist schon gut was draus geworden. Ne? Also den einen oder anderen Preis hast du schon bekommen, bislang bei Galileo, hast viele, viele andere Sendungen moderiert. Also ja, das läuft bei dir, oder?
Ja, ich kann mich nicht beschweren.
Schön. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, Stefan. Ich war letzte Woche auf der Buchmesse. Wir nehmen den Podcast ja gerade ein bisschen früher auf, als wir ihn hochladen. Deswegen kann man ja sagen, die Buchmesse hat letzte Woche stattgefunden. Und da war ich am Stand vom Polyglott und habe das Buch Nice to Meet You Rom mitgenommen. Da steht Stefan Gödde drauf. Du hast diese Buchreihe mitentwickelt oder miterfunden, ist das richtig?
Genau, ich habe zuerst Nice to Meet You Jerusalem geschrieben. Das war mein erster sozusagen.
Habe ich auch noch hier, natürlich, ist ja klar.
Das war mein erster Reiseführer, der eigentlich kein Reiseführer im eigentlichen Sinne ist. Also nicht wie, ich möchte da nicht jeden Stein und jedes Kunstwerk beschreiben und jeden Ort, sondern das sind schon sehr persönliche Geschichten, 10 Geschichten, die von mir sozusagen mir am Herzen liegen, wo du vor Ort, entweder in Jerusalem oder auch in Rom, Menschen treffen kannst, die auch tatsächlich da sind, die dir auch ihre Geschichte erzählen, so wie sie sie mir erzählt haben und wie ich sie in dem Buch beschreibe. Und das sind schon Geschichten eher abseits der ausgetretenen Pfade. Also wenn du zum Beispiel in Jerusalem bist, kannst du dir dort das älteste Tattoo der Welt stechen lassen. Ah, also da gibt es einen Typen, der seit dem Jahr 1300, also mittlerweile in der 27. Generation nonstop, machen die da Pilger-Tattoos.
Und das ist ja direkt mal hin, Seite 88. Und da sieht man es.
Genau. Und da siehst du auch, dass ich mir auf meinem linken...
Ach, das bist du.
Genau. Habe ich mir... ein Jerusalem-Kreuz tätowieren lassen, von dieser ältesten Tattoo-Tradition der Welt.
Wow.
Zum Beispiel. Oder in Rom auf der anderen Seite kannst du auch wahnsinnig spannende Dinge erleben, zum Beispiel auf einer 2000 Jahre alten Straße unterhalb des Petersdoms spazieren gehen. Das ist so eine alte Nekropole, also eine Totenstadt, die jahrhundertelang verschüttet war. Man wusste gar nicht mehr, dass sie da war. Und irgendwann hat man versucht, irgendwie einen Papst zu beerdigen und dachte sich, huch, da ist ja noch was drunter.
Ja, ja.
Hat dann weitergegraben und ist auf diese alte Nekropole gestoßen, die man dann ausgegraben hat. Und pro Tag dürfen da nur, ich glaube, 150 Menschen rein, in kleinen Gruppen von jeweils 12 Menschen. Man muss sich vorher anmelden und kann dann aber unterhalb des Petersdoms, also ungefähr 20 Meter
Wahnsinn.
Von dem normalen Niveau, wo man jetzt als Tourist drüber gehen würde, im Petersdom, unterhalb 20 Meter durch die Erde wandern, durch die Geschichte wandern zum eigentlich ein Petrusgrab. Also das ist der Grund, warum es überhaupt oben den Petersdom gibt und das Papstamt und die ganze katholische Kirche, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich unten dieses schlichte Erdgrab, das man normalerweise gar nicht sieht.
Stark.
Genau, also solche Geschichten sind das.
Wie kam es dann zu diesem Buch? Also warst du mehrfach in Rom und hast irgendwann gesagt, boah, ich habe jetzt so viele super interessante Geschichten gesammelt, das packe ich jetzt mal zusammen, oder wie kam das?
Genau, so ging es mir eigentlich mit Jerusalem am Anfang. Da haben mich Leute immer gefragt, du bist schon so oft da und erzähl doch mal, hast du irgendwelche Tipps? Und dann habe ich das mal in Buchform gemacht, das ist sehr gut angekommen und dann habe ich noch den zweiten Band nachgelegt sozusagen mit Rom, der auch, und jetzt muss ich leider einmal eitel sein, wenn ich das darf.
Ja, absolut, klar,
der wurde als bester Reiseführer des Jahres ausgezeichnet von den Italienern selber. Also das fand ich die größte Ehre sozusagen, dass die Italiener sagen, also das hier empfehlen wir.
Das heißt also, hier steht nicht drin Spaghetti Bolognese so, sondern wirklich mal das, was die Italiener denken, was wirklich wichtig ist.
Genau, die essen nämlich in Rom zum Beispiel nicht Spaghetti Bolognese primär, sondern also man kann dort zum Beispiel einen in Anführungsstrichen Darmburger essen. Also es ist Darm klein gehackt vom Milchlamm Und das ist ein super typisches römisches Essen, weil man früher, und das ist wahnsinnig nachhaltig, man hat alles vom Tier verwandt. Von der Nase bis zum Schwanz, eine klassische Nose-to-Tail-Verwertung, wie man heute sagen würde. Da wurde nichts weggeschmissen. Und dieses allertypischste Essen kann man da auf einem Markt genießen, wenn man weiß, wo man hingehen soll. Und solche Geschichten beschreibe ich da drin. Also es lohnt sich einfach mal, was in Rom zu erleben, wo viele Menschen vielleicht schon mal waren, aber eigentlich nur diese klassischen Touri-Sachen wie Trevi-Brunnen abgearbeitet haben. Lohnt sich mal hier ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade sich zu bewegen.
Wenn man hier so ein bisschen drin blättert, dann findet man wirklich fantastische Dinge. Zum Beispiel, was ist denn das bitte schön für eine wahnsinnige Pizza? Das
gibt's hier gar nicht.
Die ist mega. Schmeckt die auch wirklich so, wie sie aussieht?
Noch besser.
Boah. Einen Schluck Wasser haben wir hier. Also, zur Pizza kommen wir dann später.
Also wir könnten uns mal in Rom treffen und ich habe ein paar Geschichten
parat. Ja, sehr, sehr gerne. Okay. Cool. Lieber Stefan, da passt vielleicht eine Frage ganz gut an dieser Stelle, die mir jemand ganz Liebes geschickt hat. Mhm. Und die spiele ich dir jetzt vor.
Ich bin gespannt.
Hi alle zusammen. Hi lieber Stefan, die Funda hier. Ich habe eine Frage an dich und hoffe, dass du mir eine Antwort darauf geben kannst. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass du es kannst. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Welche Reise war für dich mit am prägendsten? Und warum? Was hat das mit dir gemacht? Ich freue mich schon auf die Antwort. Viel Spaß noch bei der Unterhaltung.
Die liebe Funda.
Ja, deine Kollegin.
Die liebe ich. Ja, die liebe ich.
Ja, die komplettiert eure Moderations- oder Moderatorinnen- und Moderatorenrunde, richtig?
Genau, ja. Genau. Lustigerweise sehen wir uns gar nicht so häufig, wie die Menschen draußen denken würden, dass wir uns sehen. Weil zum Beispiel jetzt auch Ayman und ich, wenn er eine Moderationswoche hat, habe ich per Definition keine Moderationswoche.
Das heißt,
ja, ich mache noch andere Dinge, drehe irgendwo in der Welt zum Beispiel oder schreibe ein Buch.
In Rom sein, Jerusalem sein.
Genau, aber wir sehen uns jetzt eigentlich nicht täglich in der Redaktion, haben aber einen Jour fix, also weil wir uns dann schon auch immer austauschen wollen, wie geht's uns, was erleben wir, wie geht's der Sendung und so weiter und so fort. Also wir treffen uns immer auch regelmäßig dann online und quatschen ein bisschen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich bin in diesem Team, sowohl was jetzt meine Moderatoren, Kollegen betrifft, als auch die Redaktion, unglaublich happy und unglaublich dankbar, weil das, ich sage jetzt, es ist die beste Redaktion der Welt. Du sagst, das ist zwar deine, aber also wahrscheinlich haben wir beide recht.
Ja, vielleicht haben wir die beste Printredaktion für unser Magazin, so. Ja, die beste Infotainment-Redaktion im Fernsehen, oder?
Davon gehe ich aus.
Darauf einigen wir uns und dann sind wir beisammen. Aber jetzt beantworten wir doch die Frage von der lieben Funda. Soll ich sie nochmal vorspielen? Hast du sie noch im Ohr?
Ich habe sie noch im Ohr. Gut. Und das ist natürlich deswegen schwierig, weil ich sehr viel drehen durfte. Und das ist das Tolle an meinem Job. Auf der einen Seite, wie ich eben gesagt habe, stehen wir im Studio und moderieren die Beiträge an, was eine tolle Aufgabe ist, mit einem tollen Team und tollen Themen, weil ich auch jeden Abend schlauer aus so einer Galileo-Sendung wieder rausgehe, weil auch ich da jeden Abend was Neues erfahre, was Neues lerne. Das ist toll an diesem Job. Auf der anderen Seite darf ich auch raus, werde von der Leine gelassen sozusagen und darf in die Welt gehen und da auch selbst was drehen und erleben. Und da habe ich viele spannende Dinge machen dürfen. Auf Island waren wir zum Beispiel und sind in einen schlafenden Vulkan reingeklettert. Ja. Also muss man sich vorstellen, das ist in the middle of nowhere in Island und da ist ein Vulkan, der ausgebrochen ist, aber nicht kollabiert ist, nicht zusammengefallen. Der Schlot ist also noch da und der ganze leere sozusagen Vulkan steht da noch. Und man wird oben auf so einer ganz kleinen Plattform mit ganz dünnen Drahtseilen runtergelassen in diese riesige Kathedrale. Die ist so groß, dass die Freiheitsstatue reinpasst. Das ist unten angestrahlt und du siehst die krassesten Farben der Gesteine um dich herum. Und das ist ein unfassbares Erlebnis,
Wahnsinn.
Wo du dich so mini-winzig fühlst, umgeben von dieser wirklich beeindruckenden Natur. Also sowas fasziniert mich und sowas vergesse ich nie wieder, natürlich. Ja. Auf der anderen Seite gab es auch Geschichten, wo ich zum Beispiel mit einem Drehteam in Tschernobyl war, im verstrahlten Gebiet, wo wir da drehen durften, was schon wahrscheinlich zu den eindrücklichsten Erlebnissen führt, weil du da auch gesehen hast, das, was wir Menschen machen und wenn es zu einer solchen verheerenden Atomkatastrophe kommt, was das für Auswirkungen hat und dass bestimmte Gebiete halt über Jahrhunderte nicht mehr bewohnbar sind und wie sich die Natur dann langsam sozusagen das alles wieder zurückholt und trotzdem kein menschliches Leben eigentlich auf Dauer mehr möglich ist. Manche alte Leute dann aber doch dort geblieben sind. Wir haben dann mit einer, ich weiß gar nicht mehr, 85-jährigen Frau mit ihrem bettlägerigen Mann da gedreht, die einfach nicht weggehen wollten, was du da auch verstehst. Die wollten sich nicht mehr umpflanzen lassen.
Sind da groß geworden, ja.
Das war ihre Heimat. und die dann für uns Kartoffeln gekocht hat und uns dann da Kartoffeln angeboten hat, die sie aber leider in dieser verstrahlten Erde da angebaut hat, natürlich.
Ja.
Und dann musst du vor Ort dann sagen, ganz lieb,
ja,
aber
geht nicht.
Danke, nein. So. Und das, was sie aber dann auch gekränkt hat, natürlich vor Ort. Also solche Geschichten, die ich wiederum auch niemals vergessen werde.
Verstehe.
Und vielleicht die eindrücklichste Geschichte für mich persönlich war das Erlebnis, in Nordkorea zu sein, 10 Tage lang. Mhm. Weil das nicht viele Menschen auf dieser Erde erleben, zumindest so, wie wir es da erlebt haben. Also ich muss ganz ehrlich sein, die meisten Menschen denken, man da kann gar nicht nach Nordkorea rein, was nicht der Fall ist. Also du könntest jetzt zum Beispiel auch als Tourist nach Nordkorea einreisen. Mhm. Es gibt sozusagen Reisebüros in Schweden oder auch in Großbritannien, die für dich diese Visa-Formalitäten klären würden und du könntest dann da auch hingehen und da sozusagen Urlaub machen. Du darfst dich natürlich nicht frei bewegen. Es sind alles Touren, wo man dir das schönste Nordkorea zeigt, was es jemals gegeben hat, in deren Augen natürlich ist diese Bubble Pyongyang, die Hauptstadt, eine Blase, die nichts mit dem Rest des Landes zu tun hat, wo es große Armut und Hunger gibt. Aber manche Dinge in Pyongyang, also das, was sie dir dort zeigen, schon beeindruckend. Also es gibt einen riesigen Wasserpark, es gibt ein Krankenhaus, das auch schon moderne Dinge hat, wie ein moderne technische Geräte, also es ist jetzt nicht alles sozusagen nur ein Bauernstaat,
ja?
Genau.
Ja.
Das auf der einen Seite sozusagen, das fand ich spannend, sozusagen, was sehe ich da, was ich nicht erwartet hätte. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu sehen, was möchte Nordkorea, dass wir in den deutschen Medien zeigen und präsentieren und berichten. Und da gab es unfassbar absurde Situationen, lustige Situation, wo wir zwischendurch gesagt haben, das darf ja gar nicht wahr sein. Also beispielsweise hat man uns jeden Tag einen Drehplan gemacht, wo gesagt wird, okay, wir gehen jetzt heute Morgen um 7.30 Uhr in Fabrik XY.
Und ihr wurde bestimmt begleitet auch immer den ganzen Tag.
Unbedingt.
Ja, ja, klar.
Also von einem Fahrer, von einem Aufpasser sozusagen, einem Regisseur von vor Ort und von einer Übersetzerin. Und dann wurden wir irgendwo hingekarrt, sollten das dann filmen mit wahnsinnig happy people vor Ort, die alle gesagt haben, wie toll das ist und dass es nichts Schöneres auf der ganzen Welt gibt. So. Und an einem Tag zum Beispiel wurde uns gesagt, okay, um 10.30 Uhr heute Change of Plan, ihr filmt in dem Park. Und dann haben wir uns gesagt, okay, filmen wir halt in dem Park.
Hört sich erstmal gut an.
Keine Ahnung. Filmen da und dann war da unten eine Menschenmenge, eine ältere Frau und Leute, die hier so tanzen, was jetzt im asiatischen Raum gar nicht so unüblich ist, dass sie einfach so rumtanzen in so einem Park. Irgendwann winkt mir diese alte Frau aber und sagt komm, so. Und dann komme ich da hin und dann musste ich mit denen tanzen. Und das, sie wollten natürlich auch, dass wir das filmen. Und also happy Bilder, wie ich da mit denen rumtanze. Plötzlich sagt sie, bleibt doch zum Picknick. Und habe ich gesagt, naja, wir können euch jetzt hier nicht euer Essen wegessen. Dann sagt sie, nein, nein, ich bestehe drauf. Und die Übersetzerin sagt, oh, ich darf der alten Frau jetzt nicht widersprechen. Das ist nicht in unserem Kulturkreis, einer älteren Dame, darf ich nicht widersprechen. Also wir müssen bleiben zum Essen. Setzten uns dahin auf diese Picknickdecke und plötzlich kommen da die größten Spezialitäten. Also gebratene Hühner wurden da reingebracht, Ananas, Fanta, also Melonen, alles, was du jetzt.
Also im wahrsten Sinne des Wortes mal richtig aufgefahren.
Richtig
für euch,
aufgefahren, was es in Nordkorea so nicht gibt. Wenn man die aber fragt, sagen die, naja, das ist eigentlich schon jedes Essen, bei uns sieht so aus. Plötzlich kommen da Leute vorbei, die singen in den schönsten Opernstimmen der ganzen Welt und plötzlich für uns ein Ständchen singen. Und der Nächste, der plötzlich zufälligerweise vorbeikommt, ist auch ein Opernsänger. Und die Opernsänger, und auf einmal stehen 20 Opernsänger und singen für dich ein Ständchen. Und du fragst, also kann hier wirklich jeder so gut singen? Sagen, ja, ja.
Also, okay.
Also das war so überinszeniert, dass es dann zwischendurch irgendwie schon auf der einen Seite lustig war, auf der anderen Seite natürlich aber auch traurig, weil du siehst, das ist dieses System, wo natürlich die uns zeigen mussten, wie toll es in Nordkorea ist.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite, sie wahrscheinlich auch gespürt haben, dass wir vielleicht auch nicht jetzt nur das berichten würden, sozusagen, was sie uns da zeigen. Also es gab da auch Situationen, wo zum Beispiel der Kollege, der mit dabei war, Joe, auf dem Hotelzimmer, in dem wir dann waren, manche Files, also das, was wir aufgezeichnet hatten, sozusagen aus dem Land geschmuggelt hat, was natürlich wirklich gefährlich ist.
Ah, ja.
Und er dann, also wir mussten jeden Tag das, was wir gefilmt haben, denen zur Kontrolle geben. Dass sie sich angeguckt haben, was haben wir gefilmt, wie haben wir es gefilmt, also die Statuen sozusagen, der Herrscher, der Götter, so, die durften nicht angeschnitten sein, mussten immer in voller Größe gezeigt werden.
Aber euren Ton dazu noch nicht, ne? Das habt ihr später in Deutschland gemacht, oder? Die Vertonung.
Die Vertonung schon, aber das, was ich gefragt habe, haben sie natürlich gehört.
Das haben sie gehört.
Okay. Und auch das, was ich auf Deutsch gesagt habe, weil natürlich auch zu Ex-DDR natürlich auch Bruderschaftsverhältnisse sozusagen da waren, mussten wir auch davon ausgehen, dass sie natürlich auch Deutsch verstehen. Sie haben dann auch in dem Van, mit dem wir rumgefahren wurden, wenn wir auf Deutsch uns einen Witz erzählt haben, haben sie plötzlich gelacht. Also es war dann schon irgendwie so, wo du denkst,
gibt's doch gar
die verstehen nicht. Auch schon, ja, das,
Wahnsinn.
Was wir sagen.
Ja.
Ja, und das war dann, also es gab da wirklich Situationen, wo ich mir dachte, wow, also jetzt hier in diesem Hotelzimmer sitzen und so was verstecken.
Verstehe, ja.
Das war jetzt schon nicht so ohne. Und eigentlich waren wir total happy, weil jeden Abend haben sie gesagt, ja, ja, das ist okay. Oder filmt das hier mal ein bisschen netter oder größer oder keine Ahnung. Sodass wir eigentlich relativ happy waren, als es dann nach Hause ging. Bis sie dann am Vorabend sagen, morgen vor dem Abflug machen wir die große Endabrechnung.
Eieiei. Und so, dann kommt das ganze Material nochmal auf den Monitor, oder?
Gottes Willen, ja. Keine Ahnung. Der hat mir wirklich Schiss, um ehrlich zu sein. Es war dann am Ende des Tages alles gut.
Schön.
Durften das Land verlassen. Aber so, also sowas ist eindrücklich. Und wenn ich noch, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber vielleicht, wenn ich...
Klar haben wir die. Wir sind ja nicht im Live-Fernsehen, genau. So wie ihr, sondern wir führen ein gutes Gespräch und ja. Haben wir Zeit.
Und was ich, wenn ich vielleicht noch eine Anekdote aus Nordkorea anfügen darf, weil die mich wirklich beschäftigt, auch heute immer noch, war folgende. Wir wurden immer die ganze Zeit natürlich beaufsichtigt. Wir durften nirgendwo hingehen. Das wurde für alles für uns geplant, jede Sekunde. Es gab einen einzigen Augenblick, einen Abend, wo wir ein sozusagen Geschäftsessen machen mussten, wo dann der Vertrag unterzeichnet wurde, dass wir diese nordkoreanisch-deutsche Fernsehproduktion, Filmproduktion dann da machen und so. Ein großes Essen. Und danach sollten wir in unser Hotel gefahren werden. Standen jetzt ein paar Minuten da und es gab irgendwie so eine kleine Lücke und jedenfalls waren wir ein paar Augenblicke unbeaufsichtigt. Und hören ein paar Meter von uns entfernt, es war dunkel, Musik. Und dann haben wir uns gesagt, irgendwie gucken wir mal einfach so, einfach nur mal kurz in die Ecke. So. Und da waren da Nordkoreanerinnen, Nordkoreaner, alt, 70, 80, keine Ahnung, die um alten Kassettenrekorder mit einem ganz kleinen, mit einer Kerze daneben irgendwie standen und ihre volkstümliche Musik gehört haben und haben dazu getanzt. Und das war so eine intime Situation, die total schön zu beobachten war.
Das glaube ich.
Weil die sozusagen in ihrem System, das sie ja so unterdrückt und so in ihrer Freiheit einschränkt und so viel Propaganda sozusagen auf sie einfließt, Tag und Nacht, haben sie sich trotzdem diese kleine Ecke sozusagen der Glückseligkeit erhalten. Und das fand ich total berührend zu sehen. Und dann kam es, dass sie uns gesehen haben und wir wussten jetzt auch nicht, was passiert eigentlich. Und dann haben sie gesagt, haben uns auch bedeutet, dass wir zu ihnen kommen und dann haben wir mit denen in diesem Hinterhof 2 Minuten lang irgendwie getanzt.
Boah.
Und das war wirklich berührend, weil wir uns dann alle gedacht haben, irgendwie, wir sind alle, es sind ja keine, die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner sind natürlich keine schlechten Menschen, natürlich nicht. Sie sind einfach Teil des Systems,
Teil der
Propaganda. Und trotzdem haben sie sich halt die Menschlichkeit da bewahrt. Und das zu sehen, dass wir Menschen am Ende des Tages, in welchem System auch immer wir aufwachsen, im Kern trotzdem eigentlich das Gleiche wollen. Wir wollen das kleine Glück, das unseren Liebsten gut geht, dass wir trotzdem, egal wie die Umstände sind, uns diese kleine Glückseligkeitsinsel bewahren. Das zu sehen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Den Beitrag gibt es ja bestimmt noch in der Mediathek, dass man sich nochmal anschauen kann, oder?
Aber natürlich das, was wir mit denen sozusagen da im Hinterhof getanzt haben,
ja,
ist natürlich
das nicht dabei. Okay, gut.
Das ist nur in meinem Gedächtnis und jetzt in deinem
Podcast.
Aber
super spannend.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Und alle hören es jetzt.
Genau.
Also, aber so ein bisschen, du hast eben erzählt, du warst in Tschernobyl, du hast von Nordkorea erzählt, du warst ja auch in Fukushima schon. Mhm. Ist das so ein, kann man sagen, da ist so ein bisschen Angst mit dabei oder ist das eher so eine extreme Aufregung, wenn man sich auf so eine Reise vorbereitet, ist man da total fokussiert oder so oder ist so ein bisschen Angst da schon auch dabei?
Also im Fall von Tschernobyl kann ich ganz ehrlich sagen, dass wir da relativ blauäugig leider hingefahren sind.
Echt? Aber warum? Das weiß man doch eigentlich, oder? Das ist ja nichts Neues gewesen.
Aber was dann vor Ort tatsächlich passiert, wo du, also man ist dann häufig auch mit Menschen, also so, wir nennen das Stringer oder Fixer, die vor Ort für uns sind, die Landessprache sprechen, für uns was organisieren, okay. Drehgenehmigungen machen und so weiter und so fort. Was genau dann vor Ort passiert, das kannst du aus der Ferne von hier oft gar nicht so richtig sozusagen dir vorstellen. Mhm. Das ist oft relativ spontan.
Da verlässt man sich, ja.
Man verlässt sich auf andere Menschen auch und auf die Situation. Manchmal ist es gut, wenn man was plant, manchmal ist es nicht gut, wenn man was plant, im Sinne, also jetzt, als es um Tschernobyl ging, war es jetzt, also ich kann mich an eine Situation erinnern, die deswegen doof war, weil wir alle so sogenannte Dosimeter mit dabei haben, also du hast so einen kleinen Apparat, den du immer mit dir am Hosenbund tragen musstest, der sozusagen kumuliert die Strahlung, die du während der gesamten Zeit im Gebiet aufnimmst, misst, sodass du am Ende des Tages weißt, wie viel Strahlung du aufgenommen hast. Man muss sich das ein bisschen anders vorstellen, als die meisten das wahrscheinlich im Kopf haben. Man denkt, man geht nach Tschernobyl und da ist alles gleich stark verstrahlt, was aber nicht der Fall ist. Es gibt sogenannte Fallouts, das heißt damals, wo es sehr viel geregnet hat und viel radioaktives Material aus dem Himmel gewaschen wurde sozusagen.
Ja.
Und sich dann in manchen Pfützen auf der Erde besonders stark gesammelt hat, da strahlt es heutzutage auch besonders viel.
Mhm.
Es kann aber auch sein, dass 2 Meter davon entfernt es gar nicht strahlt. Dass da genauso viel Strahlung ist wie hier, wo wir uns jetzt gerade befinden. Das heißt, man muss da schon ganz genau aufpassen, wo man sich wie lange befindet. So. Diese Dosimeter, die haben so ein Höchstmaß. Und dann gibt es einen Piepton, einen Warnton, den sie dann ausstoßen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir alle mit unseren Dosimetern in der Hosentasche sozusagen in einem Van befinden und über einen alten, wir nennen das Panzerfriedhof fahren.
Ach, da hat dann jeder sein eigenes Ding quasi.
Genau, das ist okay. Für dich individuell.
Dann sitzt ihr mit 6, 7 Leuten in diesem Van jetzt gerade und fahrt.
Und du fährst dann an verstrahlten alten Helikoptern vorbei, die über dem havarierten Atomkraftwerk damals hergeflogen sind, haben versucht, das zu löschen. Man wusste jetzt natürlich nicht, was macht man eigentlich mit diesem verstrahlten Helikopterschrott sozusagen und hat das auf einem alten Friedhof geparkt. Und da haben wir gedreht und sind über diesen verstrahlten Friedhof gefahren und sind in diesem Van. Es war natürlich für alle ungewohnt, außer für den Stringer, der vor Ort war.
Ja.
Und auf einmal gehen alle Alarmtöne von uns allen los. Und es war wie ein Gefühl von schon auch Panik irgendwie dann da drin, weil du auch gar nicht, du kannst es gar nicht abschätzen. Was bedeutet das für dich jetzt im Augenblick?
Ja.
Da
ja,
zu sein oder so lange
in diesem Moment, dann die Vollbremsung, Rückwärtsgang rein, ist ja nicht, ne?
Nee, aber der Kameramann hat dann auch schon, also der war dann schon relativ aufgebracht und hat gesagt, ey Leute, ich habe irgendwie Kinder zu Hause,
genau.
Fahren jetzt hier sofort weg.
Ja, so, ja. Habt ihr dann auch gemacht.
Haben wir dann sofort gemacht.
Ja.
Ja, klar.
Boah, ja. Krass. Okay.
Also solche Situationen gibt es, ist wahnsinnig spannend und man hat, und das ist das Tolle an meinem Beruf, also viele Sachen würdest du nicht erleben, auch nicht, wenn du als Tourist irgendwo hinfahren würdest. Du triffst Menschen, mit denen du privat wahrscheinlich niemals in Kontakt gehen wirst. Und das ist natürlich ein tolles Privileg, dass du, das bereichert mein Leben. Ich kann dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt davon erzählen.
Ja.
Und
das ist mega spannend.
Es ist so ein großer Schatz.
Wir könnten eine Reise-Spezialfolge eigentlich machen. Vielleicht machen wir das mal. Wir haben nämlich einen Reise-Podcast auch, der heißt Hallo Urlaub bei Prisma. Eigentlich müssten wir das mal machen.
Super.
Ja, aber wir streuen einfach mal gerade ein kurzes Video ein hier in diese Szene. Da hinten ist der liebe Stefan Götter,
Hallo.
Moderator von Galileo. Und ich stehe hier und wir nehmen gerade eine Folge für unseren Podcast Hallo, den Prisma Promi-Podcast auf. Und der Stefan erzählt gerade so ganz spannende Dinge. Und meine nächste Frage an dich ist, Stefan, du bist so viel in der Welt unterwegs. Hast du eigentlich so eine persönliche Reiseweltkarte für dich, wo du so irgendwie so abhakst oder so kleine Fähnchen ransteckst, wo du schon überall warst?
Das hatte ich früher mal online, da konnte man eintragen, wo man schon mal war.
Ja.
Und irgendwann ist das, gab es glaube ich mal bei Facebook und irgendwann ist das verloren gegangen.
Ach.
Aber in meinem Kopf sind alle Stationen noch da und alle Geschichten, ja.
Ein Wahnsinnstyp, der Stefan. Galileo wird 25 Jahre alt. Am 1. Dezember gibt es die große 25-Stunden-Sondersendung, kann man das so sagen?
Genau, unser großes sogenanntes Galileum. Also wir haben die Highlights aus 25 Jahren Galileo für alle euch da draußen zusammengefasst und es wird eine große Party.
Und darüber sprechen wir hier und ihr könnt in den Podcast reinhören. Hallo, der Prisma Promi Podcast. Ich habe hier noch so viele Fragen und die stelle ich Stefan jetzt weiter. Stefan, wir sind bei Galileo, bei eurem Jubiläum. Als Eimann das damals zum ersten Mal moderiert hat, wahrscheinlich war das für dich noch damals irgendwie gar nicht so ein Thema so. Oder hast du das irgendwie mitbekommen oder hast du die ersten Sendungen gesehen? Da erinnerst du dich an die Zeit damals noch, als Galileo quasi geboren wurde?
Also ich weiß, dass ich als junger Mensch damals noch Galileo sehr gerne geguckt habe. Ich muss jetzt aber ehrlich sagen, dass ich mich an den Anfang nicht mehr so ganz explizit erinnere.
Es sind 7000 Folgen mittlerweile rund insgesamt. Das ist ja echt krass.
Hast du das nachgerechnet? Freue ich mich.
Ich glaube, dass ich eine oder einen der Galiletten gefragt habe oder der Heroes. Ja, okay. Also man hat mir gesagt, so ungefähr 7000. Weißt du, wie viele Folgen du moderiert hast?
Nee, keine Ahnung. Nee, weiß ich.
Du bist jetzt seit 14
Jahren. Seit 2009. Genau. Ich kann es nicht sagen. Nee, es sind es viele und viele spannende Sachen. Und wie gesagt, das Tolle ist, dass sich Galileo in diesen Jahren auch immer weiterentwickelt hat. Also wir hatten viele verschiedene Phasen auch. Was auch ganz normal ist in so einem organischen Werk, weil wir sind natürlich alles Menschen, die Zeiten verändern sich, die Sehgewohnheiten der Zuschauerinnen und Zuschauer verändern sich.
Total.
Vielleicht weiß man das auch zu Hause nicht, wie, dass wir in der Redaktion an jedem Morgen um 8.20 Uhr gibt es erstmal die Quoten des Vortages sozusagen.
Guckt
wo wir
man
sehen,
da so richtig morgens so drauf, so boah, wie war es gestern Abend? Ja?
Schon. Also wir sagen uns abends nach der Sendung, also es gibt immer morgens natürlich auch immer eine große Konferenz, wo die abendliche Sendung besprochen wird, aber wenn wir jetzt aus dem Studio rauskommen, haben wir schon ein Gefühl dafür, war das jetzt eigentlich, war das eine coole Sendung, fanden wir die gut, fanden wir die in der Mischung gut oder nicht, was aber nicht immer korrelieren muss mit dem, was die Quote am nächsten Tag zeigt.
So. Ja.
Aber was wir auch bekommen, ist sozusagen eine Quotenkurve bzw. Einschaltkurve, wo du wirklich fast sekündlich sehen kannst, bei welchem Beitrag, an welcher Stelle die Menschen zu- oder abgeschalten haben und wie auch das Gegenprogramm, also was gerade dann auf RTL oder Kabel 1 oder ZDF läuft, wie das sozusagen mit unseren Quotenkurven korreliert. Und das ist natürlich dann auch, weil wir schon ein Privatsender sind und natürlich auch gute Quoten haben möchten, weil wir natürlich auch das senden möchten, was die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sehen wollen, ist es für uns natürlich schon ein guter Indikator, was thematisch funktioniert. Das muss jetzt nicht sich festmachen an einem einzigen Beitrag, der vielleicht jetzt nicht die Superquote hat, von dem wir in der Redaktion aber sagen, es ist uns wichtig, das zu zeigen.
Und der kommt aber dann auch, ja? Der wird gebracht.
Genau. Ja, okay. Also,
weil er einfach inhaltlich wichtig ist und weil er gebracht werden muss und weil eurem Publikum einfach der Sachverhalt erläutert werden muss, wie ihr findet. Ne?
Genau. Also, also die Freiheit, die nehmen wir uns jeden Tag.
Super.
ProSieben ist auch bekannt dafür, dass auch bei uns nicht immer nur auf die Quote geschaut wird, obwohl wir ein Privatsender sind. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei Joko und Klaas zum Beispiel gab es die, ich glaube, 8-stündige Sendung über die Pflege. Ohne Werbeunterbrechung, wo einfach unser Chef damals gesagt hat, es ist uns in dieser Situation so unglaublich wichtig, das zu zeigen. Und ob wir jetzt da Geld verdienen oder nicht, ist uns egal.
Ja, stark.
Und genauso eine Mischkalkulation, so muss man sich das vorstellen, ist das auch bei uns beim Fernsehen. Wir sind, vielleicht wenn man das so zusammenfassen kann, in den letzten 25 Jahren, wo die Leute am Anfang gesagt haben, das ist Sendung mit der Maus für Erwachsene. Das sind wir in Teilen vielleicht immer noch, aber wir sind auch erwachsener geworden und zeigen jetzt halt auch, wie ich das gerade gesagt habe, auch Dinge, die nicht vielleicht unbedingt den wahnsinnigen Quotenburner versprechen, aber uns einfach wichtig sind, dass wir diese Themen on air bringen.
Du hast gerade eben gesagt, die Sehgewohnheiten der Zuschauerinnen und Zuschauer verändern sich so im Laufe, das ist ja völlig normal, ne? Das Mediennutzungsverhalten hat sich ja rasant verändert, in den letzten Jahren irgendwie so gefühlt noch viel, viel mehr als in den letzten 20 Jahren zusammen oder so. Kannst du da so ein Beispiel nennen bei Galileo, wie sich das bei euch da so verändert hat, wie ihr euren Zuschauerinnen und Zuschauern die Themen jetzt möglicherweise anders näher bringt und präsentiert?
Vielleicht möchte ich einmal damit beginnen, dass es, glaube ich, Wellen gibt, die wir immer beobachten. Das heißt, wenn wir, blödes Beispiel, aber also wir nennen das Produktionsmatzen. Also man muss sich das vorstellen, keine Ahnung, wie wird, also klassisches Beispiel, wie wird Wurst hergestellt oder Käse oder also große Maschinen und wir sind mit in der Fabrik und zeigen Dinge, die man normalerweise, wenn man jetzt im Supermarkt ist, einfach irgendwas aus dem Kühlregal holt, natürlich nicht kennt. Das finden unsere Zuschauer und Zuschauer wahnsinnig spannend, deswegen gab es dann auch eine Phase, was bei uns wahnsinnig gut gelaufen ist, dann muss man sagen, vielleicht einfach auch, hat man es dann auch mal als Zuschauer gesehen und dann gibt es so eine Kurve, die dann sozusagen von diesen Themen fällt, sage ich mal, dann langsam abflacht. Und die Kunst ist es für uns Fernsehschaffende zu sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal uns neu erfinden und gerade bevor es dann runtergeht, hier nochmal dieses Thema anders erfinden, neu erfinden, neue Rubriken erfinden, es anders erzählen. Galileo hat eine große Innovationskraft, ich glaube, im deutschen Fernsehen. Erstmal, wie wir Geschichten anders erzählen, wie wir Bildsprache benutzen. Und es gibt bei uns intern eine sozusagen einen Innovationshub in der Galileo-Redaktion, wo wir auch immer neu und jeden Tag wieder an neuen Ideen feilen und gucken, wie können wir das Alte verbessern, ja. Wo können wir hier nochmal einen neuen Twist geben. Und das ist ein Prozess, der jeden Tag stattfindet. Und deswegen, ich wiederhole mich hier, ich möchte es aber nochmal betonen,
gerne.
Es sind so tolle und leidenschaftliche Journalistinnen und Journalisten, die so innovativ sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist das absolute Erfolgsgeheimnis von Galileo, dass wir nach 25 Jahren immer noch so wahnsinnig jung sind und immer uns sozusagen neu erfinden und vielleicht auch alte Themen einfach nochmal neu erzählen, sodass es immer noch spannend bleibt.
Dann da aber nochmal nachgehakt, Stefan, wenn du sagst, jetzt ist eine Stefan-Gödde-Woche zum Beispiel, das heißt, du moderierst jeden Abend die 50-minütige Sendung, ihr habt morgens eure Redaktionskonferenz, du sagst da eben so schön, hey, wir sind da in diesem Innovation Hub, so heißt da drauf, nochmal so einen neuen Twist in so ein Thema reinzugeben. Welche Möglichkeiten hast du denn oder wie viel Stefan Gödde ist denn dann abends in so einer Sendung?
Also, ich bin genauso wie Eimann und wie Funder. Wir sind alle Teil dieser Redaktion. Mhm. Es ist aber nicht so, dass wenn wir sagen, wow, Thema hier, dass alle sagen, na klar, machen wir das, Bosses. Mhm. So läuft es nicht. Es ist ein sehr, sehr demokratischer Prozess.
Gut.
Wo alles wirklich auf vielen Ebenen diskutiert und besprochen und abgewogen wird. Natürlich gibt es bei uns eine Redaktionsleitung, das ist völlig, völlig klar. Aber es ist, also jeder hat bei uns das von der Praktikantin und Praktikanten bis zum Moderator und zur Moderatorin. Jeder darf da seine Meinung sagen und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das macht auch das Erfolgsgeheimnis aus, dass viele verschiedene Blickwinkel auf ein Thema kommen. Man muss sich nicht immer verstehen, nicht immer einig sein. Man kann auch, es wird sich auch gezopft oft, das gehört natürlich auch dazu. Aber dieser Prozess, der ist bei uns wahnsinnig wichtig und wird auch sehr gut gepflegt, so habe ich den Eindruck.
50 Personen für 50 Minuten, kommt das in etwa so hin? Ne?
Ja,
ihr seid echt ein großes Team. Mhm. Ne?
Ja.
Stark.
Also das ist alleine in-house, muss man jetzt sagen, das, was wir selbst produzieren in unserer Redaktion. Und dann, weil es so viel, also ich weiß nicht, gar nicht, ob man jetzt draußen unbedingt immer weiß, vor den Fernsehschirmen, wie viel Arbeit.
Mit Sicherheit weiß man das nicht.
Nee, also wie viel Arbeit hinter einer Sendeminute so steckt. Also ich habe jetzt, also das beste Beispiel ist gerade unsere Sonntagssendung heißt Galileo Explorer, wo Hosts oder Reporterinnen und Reporter in die Welt reingehen und mit dem Explorer-Team Dinge entdecken.
Läuft sonntags wann, wir sagen es?
19.05 Uhr.
Gut.
Genau. Und da war ich vor einiger Zeit in Kanada zum Beispiel. Und das allein in der Vorbereitung, bis du die Protagonisten findest für das, was du erzählen möchtest, die Themenauswahl hast, vor Ort dann alle Drehgenehmigungen, das Team, den Mietwagen, die Flugtickets, bis du da bist, den Jetlag gerade aus den Knochen hast, dann drehst du 15 Stunden lang, gehst so, das ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, bis du da gedreht hast, das dauert so 10 Drehtage sind das vor Ort, dann kommen dazu nochmal ein paar Reisetage. Das ist aber sozusagen nur ungefähr ein Drittel von dem, was so ein Film an Arbeit ausmacht. Das heißt, du sammelst Bilder, Geschichten, machst Interviews und dann geht aber die Redakteurin und der Redakteur des Films dann nochmal unfassbar viele Tage in den Schnitt.
Wahnsinn.
Muss das alles erstmal sichten, jede Sequenz angucken, aufschreiben. Da und da hat der und der das gesagt. Dann gibt es eine Auswahl, dann wird das irgendwie zusammengefahren. Und dann hast du eine Schnittversion. Und von der gehst du dann weiter, bis dieser Film am Ende fertig ist, Musik hat, vertont wurde und dann on air ist. Es ist ein unfassbar komplexer Prozess, an dem wahnsinnig viele Menschen beteiligt sind, wo wahnsinnig viel Arbeit drin steckt. Und das erklärt auch ein bisschen sozusagen, warum wir am nächsten Tag dann schon morgens um 8.20 Uhr gucken.
Ja.
Was hatte das für eine Quote?
Hat sich gelohnt, ja.
Eigentlich ist das größte Kompliment, wenn die Menschen sagen, mir hat der Film gefallen und ich habe viel gelernt und das war toll, wenn dann noch so eine Quotenbelohnung obendrauf kommt, was wie gesagt nicht immer was mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben muss, kommt auch manchmal auf das Gegenprogramm an, was läuft so derzeit bei RTL oder keine Ahnung. Aber es ist natürlich schön, wenn das dann auch mit einer guten Quote belohnt wird.
Klar. Und um das jetzt nochmal vielleicht ein paar Minuten auszudrücken, wenn du sagst, um bei diesem Beispiel zu bleiben, 10 Drehtage und das wird dann irgendwann nachher gesendet, wird ein 15 Minuten draus, ein 10 Minuten?
Nee, also das ist jetzt also so monothematisch, wenn wir jetzt in ein Land fahren, das
ganze
wird dann eine
Sendung.
Komplette Sendung.
Okay.
Genau, das sind ja glaube ich 48 Minuten netto oder so.
Aber trotzdem krass, ne? Mhm. Was für ein Aufwand. Und dann passt es ja, du hast eben so schön gesagt, Galileo, die Sendung mit der Maus für Erwachsene, das ist ja ein absolutes Siegel, wie ich finde, ein absolutes Qualitätssiegel. Ja? Mhm. Und insofern, dann habt ihr schon diesen mega hohen Anspruch auch, das wirklich komplett auszurecherchieren, stark.
Ja, also das ist, da gibt es natürlich auch Fact-Checks und natürlich gibt es auch bei uns Fehler, die sollen nicht passieren, die passieren mitunter, dafür sind wir aber alle Menschen, wir machen das dann aber auch transparent, das passiert nicht häufig, aber unser Anspruch ist schon tatsächlich, die Welt möglichst objektiv abzubilden. Natürlich ist es dann insofern subjektiv, wenn wir bei solchen Galileo Explorern, also wenn wir irgendwo hingehen, keine Ahnung, also ich war jetzt dann da in Kanada mitten im Nowhere, was landschaftlich wahnsinnig toll war, aber das war sowas wie, du musstest erstmal, keine Ahnung, 5 Stunden nochmal von Vancouver irgendwo
kann
hinfliegen.
Passieren in Kanada?
Von da aus nochmal 6 Stunden über eine Straße fahren, die keine Straße mehr war, dann musst du auf dem Weg dahin 20 umgefallene Bäume durchsägen und wegschleppen und dann bist du irgendwann da und dann sagt der Protagonist, also kurze Sicherheitseinweisung, falls der Grizzly kommt, die es hier gibt und der euch die große Tatze, also sich groß macht, dann nehmt ihr euer Messer und stecht in die rechte Herzkammer. Und dann, und dann wir so, ja klar, that's what you do.
Ja, was willst du auch anders sagen? Also weglaufen ist dann nicht, ne?
Ja. Ja, also solche Sachen gibt es da. Und das liebe ich wirklich, ich wiederhole mich, aber das liebe ich an meinem Job, dass du so wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge erleben darfst.
Total, also klasse. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch, dass ihr euch unheimlich freut, wenn ihr mal ehrliches Feedback auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern bekommt. Wie ist das so? Bekommt ihr eher Kritik oder eher Lob? Weil der Mensch ist ja eigentlich so jemand, der eher weniger lobt, sondern direkt mal draufhaut, wenn es nicht gut war.
Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was in der Zuschauerredaktion sozusagen über die Kanäle, das würde ich jetzt nicht im Speziellen jeden Tag mitbekommen. Ich glaube, der klassische Zuschauerbrief, ich setze mich hin und schreibe einen Brief, eine Briefmarke drauf und schicke das in die Zuschauerredaktion. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Ja, ja, ist so.
Viel gibt es natürlich online auf Insta oder auf YouTube, wo Menschen was schreiben. Ich glaube, dass, ohne das jetzt jeden Tag zu checken, ist das Feedback insgesamt wahnsinnig positiv. Also es gibt, glaube ich, wenige Sendungen im deutschen Fernsehen, die über einen so langen Zeitraum eine so tolle positive Strahlkraft haben. Also ich merke das, wenn ich auf die Straße gehe und die Leute sagen, hey, ist doch der Typ von Galileo. Es ist mir noch, das schwöre ich, noch nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, du bist doch von Galileo, ne?
Kack. Ja.
Also was macht ihr da für einen Quatsch? So. Also gut. Die Menschen haben ein wahnsinnig positives Bild mit dieser Marke und das ist deswegen eine große Freude, auch für diese Sendung arbeiten zu dürfen.
Also alles richtig gemacht. Eine große Freude wirst du jetzt auch haben bei einer weiteren Frage, die ich noch für dich habe, lieber Stefan. Ich glaube, du wirst Spaß haben.
Hey, lieber Stefan, hier ist Linda Zawakis. Schöne Grüße aus dem Zollstudio und natürlich herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Galileo. Und ja, was mich interessieren würde, ist, also ich würde wahrscheinlich natürlich klischeemäßig mit Uso anstoßen, aber was bringst du zur Feier mit?
Oh, mit Linda müsste ich tatsächlich mal einen Uso trinken.
Ja.
Das ist eine sehr gute
Idee. Habt ihr noch gar nicht gemacht?
Nee.
Ist ja nicht so schwer.
Nee, wir haben eigentlich da hinten, unsere Studios sind ungefähr 5 Meter voneinander entfernt.
Och.
Aber die, also dazwischen kommen noch TV Total, die senden ein bisschen hinter uns, dann, wenn wir Live-Sendungen haben. Und laufen uns manchmal dann irgendwie auf dem Flur in die Arme, aber dann so vor einer Sendung ein Uso zu trinken,
ja, ist gut.
Nicht die allerbeste Idee.
Aber zum 25-Jährigen jetzt, da geht doch was.
Da geht was, aber da habe ich mir, liebe Linda, noch gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht. Ich weiß, dass es eine große Party gibt, wo wahrscheinlich am Ende des Tages vielleicht ein bisschen Alkohol auch fließen wird. Who knows? Und wenn dann mit Linda, hoffentlich kommt sie auch, werde ich mit ihr einen Uso trinken auf 25 Jahre Galileo. Gute Idee.
Okay, also herzliche Einladung an Linda Zerwakis, die im Übrigen auch schon bei uns zu Gast war.
Ah, ja, schön.
Kurz bevor natürlich ihr neues Format damals mit Matthias gelauncht wurde. Zerwakis.
Tolle
mit
Frau.
Obdenhövel live, genau. Linda hat auch noch eine Zusatzfrage hinterhergeschickt, hat sie mir eine Nachricht geschrieben und sie fragt, welcher Beitrag, der bei Galileo mal gesendet wurde, hat dir im echten Leben mal so richtig aus der Patsche geholfen? Gibt es da was?
Super Frage, die ich jetzt für mich persönlich so nicht beantworten kann, aber ich kann aus der Geschichte, der reichen Geschichte von Galileo berichten, dass es tatsächlich einmal die Situation gab, man möge mir verzeihen, weil ich die Details jetzt nicht mehr so richtig weiß, aber es ging ungefähr darum, wie man, also Tipps und Tricks, wie man überleben kann, wenn man von einer Lawine verschüttet wird. So ungefähr muss der Beitrag gewesen sein. Mhm. Und wir haben, glaube ich, eine Woche später, als der Beitrag ausgestrahlt wurde, tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass ein Junge, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 12, 13 oder sowas, der den Galileo-Beitrag gesehen hatte, sich in der Situation, als er verschüttet wurde, daran erinnerte, was man tun sollte. Und er hat deswegen tatsächlich auch überlebt.
Sensationell.
Und das, also solche Geschichten sind natürlich toll.
Richtig klasse. Mhm. Ja, toll. Stefan, du engagierst dich auch als Botschafter für das Kinderhilfswerk World Vision International. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen.
Die haben World Vision, die machen so Patenschaften, was ich wahnsinnig toll finde. Du kannst Geld spenden sozusagen monatlich und eine Patenschaft übernehmen für junge Menschen in der ganzen Welt, denen es nicht so gut geht, wie es uns hier gut geht. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur was für sich selbst macht auf dieser Welt, sondern vielleicht auch noch was Gutes tut für andere Menschen, denen es nicht so gut geht. Und das, was sie wahnsinnig toll machen, du hast jetzt natürlich keinen privaten Kontakt sozusagen. Also du telefonierst mit einem Patenkind in Afrika da nicht jeden Tag, aber du bekommst immer wahnsinnig liebe Post mit Bildern und mit gemalten Botschaften und sowas. Und das ist toll zu sehen, wie sich dann so ein junger Mensch in Afrika entwickelt, durch das Geld, was du dann da auch hinspendest. Und das ist toll zu sehen. Also das ist eine tolle, tolle Organisation, die ich wirklich nur sehr empfehlen kann.
Ja, wir werden in den Shownotes auch dann gerne mal den Kontakt zum Kinderhilfswerk mit angeben. Und wer was Gutes tun möchte, der findet da einen Hinweis dazu. Lieber Stefan, mir hat das Gespräch mit dir richtig viel Spaß gemacht.
Mir
vielen,
auch.
Vielen Dank, dass ich hier heute bei euch quasi zu Gast sein durfte. Und jetzt müssen wir noch was ganz Gutes machen. Wir müssen jetzt noch natürlich müssen wir das machen. Wir müssen eure 25 Jahre Geburtstagssendung, die moderieren wir jetzt mal so gemeinsam an.
Okay.
Ja, ich muss jetzt mal ablesen. Der Ayman Abdallah ist am 30. November 1998 um 19.45 Uhr damals, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit der ersten Folge quasi live gegangen. Mhm. Galileo schalten wir jetzt jeden Tag ein auf Pro7 um
19.05 Uhr.
Und dann gibt es eine Stefan-Gödde-Woche und es gibt noch einmal eine Abdallah-Woche.
Genau. Und hoffentlich mit euch allen. Also ihr seid herzlich willkommen zu unserem großen Galileum. Am 1. Dezember geht es los. Wir starten um 19.05 Uhr mit einer besonderen Ausgabe, wo wir unseren Namensgeber Galileo Galilei wieder auferstehen lassen. Also Ayman wird sich mit ihm unterhalten können. Danach gibt es dann die 25 besten Geschichten aus 25 Jahren Galileo. Und dann geht es 25 Stunden insgesamt weiter. Also ProSieben hat das noch nie gemacht, so eine große Jubelparty sozusagen on air zu schicken. Also das Best of Galileo 25 Jahre. Wir haben aber auch natürlich neue Geschichten da drin. Es gibt Galileo Crime, es gibt Galileo Kids, Galileo Classics und es endet mit einem großen Galileo-Spezial, Galileos Top Brain, wo zum Beispiel auch Joko und Klaas zu Gast sein werden, Tore Schölermann, Matthias Killing,
Stark. Die
da auch ihr Wissen unter Beweis stellen müssen. Also eine große Feierei, zu der wir herzlich einladen.
Und Stefan wird noch überlegen, was er mitbringt zum Anstoßen.
Ja, genau.
Und Linda ist herzlich eingeladen, mal ein Uso mitzubringen. Vielen Dank an Linda an der Stelle auch und natürlich auch an Funda nochmal für ihre beiden Überraschungsfragen an dich, Stefan. Ja, also liebe Podcast-Fans, nicht nur diesen Podcast hören, den habt ihr jetzt hoffentlich alle gehört, wie blöd eigentlich, wir sind ja am Ende, sondern am 1. Dezember einschalten, 25 Jahre Galileo. Stefan, dir und dem ganzen Galileo-Team, allen Galiletten,
Galli-Heroes,
wünsche ich nur das Allerbeste und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass am 1. Dezember alles richtig, richtig gut läuft.
Vielen Dank, ganz
lieb. Und vielen Dank nochmal für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.